Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 35. Folge von Schäuber fragt nach. Letzte Woche habe ich hier über die Bespitzelung von Greenpeace und Fridays for Future Unterstützern durch die OMV berichtet. OMV-Chef Rainer Seele hat nun dazu Stellung genommen. Er sagt darin sinngemäß, es ist ganz normal, dass die OMV das machen lässt, denn es geht um die Sicherheit der Belegschaft und den Schutz der Anlagen. Und da, finde ich, könnten wir alle uns ein bisschen bemühen, damit es nicht weiter eskaliert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist es bei Ihnen ja ähnlich wie bei mir und Sie haben auch schon einmal Greenpeace mit einer Spende unterstützt oder Ihre Kinder waren schon einmal bei einer Fridays for Future Demo. Wenn wir das nächste Mal bei einer OMV-Tankstelle sind, einfach dran denken. Nicht zuerst verdächtig draußen herumschleichen und mit hochexplosivem Treibstoff hantieren, sondern gleich in den Tankstellenshop hinein und dort sofort klar machen, wir kommen in friedlicher Absicht. Am besten auch gleich zeigen, dass wir unbewaffnet sind. Und sollten wir spüren, dass noch Misstrauen da ist, vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch bereit werden, an den Mubadala Staatsfonds von Abu Dhabi zu spenden. Gut, vielleicht nicht unbedingt 1 Milliarde Euro, so wie die OMV das beim Kauf der Plastikfirma Borealis gemacht haben dürfte. Als einer der ersten darüber berichtet, hat das Recherchemedium Dossier. Und das wird jetzt von der OMV deshalb geklagt. Und zwar auf vollkommen absurde 209.000 Euro. Vielleicht ist da noch eine Wiedergutmachung für die erlittene Kränkung des Abu Dhabi Staatsfonds mit eingepreist, weil das bekannt wurde, dass die auf Spenden der OMV angewiesen sind, ist für die sicher sehr demütigend. An sich also eine klassische Einschüchterungsklage mit geringer Aussicht auf Erfolg, aber das dürfte für die Kläger keine Rolle spielen. Sie meinen, es gehe bei dieser Klage um den Reputationsschaden, den die OMV erlitten hätte. Und interessanterweise wird genau das auch in einem anderen Fall behauptet, der dieser Tage publik wurde. Die deutsche Finanzaufsicht hat eine Anzeige gegen den österreichischen Investor Alexander Schütz eingebracht, wegen Insiderhandel, ausgerechnet mit Wirecard-Aktien. Im Zusammenhang mit dem Wirecard-Milliardenbetrugsskandal ist der Herr Schütz schon zuvor auffällig geworden. Als guter Freund und Nachbar vom derzeit in Untersuchungshaft befindlichen Wirecard-Chef Markus Braun hat er diesem einst einen bemerkenswerten Rat gegeben. Nachdem die Financial Times erstmals über mutmaßliche Betrügereien bei Wirecard berichtet hat, schrieb Schütz an Braun:
Mach diese Zeitung fertig!
Dass Herr Schütz ein Problem mit Medien hat, die über ihm nicht genehme Sachverhalte berichten, dürfte sich nicht geändert haben. Denn kaum war die Meldung von der Anzeige gegen ihn veröffentlicht, haben sich seine Anwälte bei mehreren Medien, so beim Deutschen Handelsblatt oder bei Zack Zack, gemeldet, um im Namen ihres Mandanten diese Medien aufzufordern, ihre Artikel über die Anzeige gegen Schütz
sofort, unwiderruflich und dauerhaft zu löschen.
Und zwar innerhalb einer Stunde, was die beiden erwähnten Medien erfreulicherweise nicht getan haben. Besonders bizarr ist die Begründung der Anwälte für ihre dreiste Forderung. Es geht ihnen nicht um den Inhalt der Berichterstattung, der wird gar nicht bestritten, sondern es geht ihnen um eine mögliche
Reputationsschädigung.
von Herrn Schütz. Und da stellt sich die Frage, ob das überhaupt möglich ist. Nämlich, wenn man sich die Reputation von Alexander Schütz genauer anschaut. Manche bezeichnen ihn selbst sogar als leibhaftiges Reputationsrisiko. So etwa die deutsche Fondsgesellschaft Deka. Die sieht in der Tatsache, dass Schütz Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist, ein
Reputationsrisiko
für die Bank. Weshalb er dort auch nicht mehr tragbar war und demnächst aus dem Aufsichtsrat ausscheiden muss. Darüber hinaus ist Schütz Großspender der ÖVP, hat in seiner Villa den ukrainischen Oligarchen Firtasch beherbergt, nachdem die USA und Spanien per Haftbefehl wegen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung fahnden und ist gut befreundet mit Ex-Novomatic-Boss Harald Neumann, Ex-FPÖ-Zukunftshoffnung Johann Coxi-Gutinus und Ex- und Hauptgastronom Martin um 8 am Abend liege ich schon im Bett. Ho! Ich würde sagen, da fehlt dann so eine Anzeige wegen Insiderhandel reputationsmäßig auch nicht mehr groß ins Gewicht. Das sollte man eigentlich Gelassenheit bewahren und sagen,
also wurscht.
Dessen ungeachtet möchte ich hier aber einen konstruktiven Vorschlag machen, wie dem Herrn Schütz geholfen werden kann, ohne dass er dafür die Justiz belästigen muss. Mein Tipp an ihn lautet, er soll doch einmal mit seiner Frau drüber sprechen. Das ist nämlich Eva Schütz-Hieblinger, die ehemalige Büroleiterin des Chat-Nachrichtenkönigs Thomas Schmidt, zu deren fachlicher Qualifikation Schmidt in seinen Chats einige Bosheiten eingefallen sind. Und er schreibt,
muss ich sie echt rauswerfen? Ich mag sie ja persönlich sehr gerne. Im Büro ist sie aber echt anstrengend. Sie ist arm. Gernot soll sie nehmen als Part-Time-Begleitung.
Tatsächlich wurde Frau Schütz dann nicht Part-Time-Begleitung von Gernot Blümel, aber sie hat eine annähernd genauso tolle Beschäftigung gefunden. Sie hat im Internet eine türkisblaue Propaganda-Plattform gegründet, gemeinsam mit Herrn Richard Schmidt. Der ist, wie soll man das beschreiben, hauptberuflich Verfasser von Texten, die in einschlägigen Medien veröffentlicht werden. Schmidt wollte ursprünglich mit HC Strache ein Online-Medium gründen. Das hat aber nicht geklappt und jetzt versucht Schmidt mit Schützens Hilfe eine Art österreichische Variante der amerikanischen Fake-News-Seite Breitbart News zu machen. Breitbart News arbeitet ja nach dem Motto Flood the zone with shit. Die österreichische Variante ist eher ein Schmalbart News mit der Strategie Flood the zone with Schmidt. Der Medienblogger Helge Farnberger hat dazu Folgendes geschrieben.
Wenn Richard Schmidt was schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, recht hoch.
Ja, das ist ähnlich gewagt wie die Aussage, wenn Donald Trump was sagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht hochintelligent ist, recht hoch. Trotzdem hat Schmidt dagegen geklagt und erwartungsgemäß vor Gericht verloren. Und da ergibt sich jetzt eine Chance für Alexander Schütz. Er soll einfach seine Frau bitten, dass Richard Schmidt möglichst viel und oft über die Anzeige der deutschen Finanzaufsicht gegen Schütz schreiben soll. So lange, bis die Leute sich denken, na, wenn der das schreibt, wird wohl nicht wirklich was dran sein. So könnte man die Geschichte elegant aus der Welt schaffen und der bestehende Reputationstotalschaden hätte wenigstens eine Delle weniger. Man kann es aber auch ganz radikal machen, so wie es Wladimir Putin vorzeigt. Der hat diese Woche wieder unter Beweis gestellt, dass ihm seine Reputation, falls denn irgendwelche letzte Reste davon noch existieren sollten, vollkommen wurscht ist. Diesbezüglicher Höhepunkt war eine Rede an die Nation, in der er das Ausland vor Provokationen und dem Überschreiten einer roten Linie gewarnt hat. Das ist so, als würde ein Brandstifter die Feuerwehr vor der Störung seiner Tätigkeit warnen. Im Besonderen warnt Putin vor, Zitat,
Plänen für politische Morde, das geht zu weit. Da sind schon alle Grenzen überschritten.
Ja, doch hat er recht. Diese Grenzen wurden längst überschritten, nämlich von ihm selbst. Beim versuchten Unterhosen-Giftmord an Alexei Nawalny hat die desaströse Unfähigkeit russischer Geheimagenten noch das Schlimmste verhindert. Bei einem Sprengstoffanschlag auf ein tschechisches Munitionsdepot mit 2 Todesopfern ist ihr das leider nicht mehr gelungen. Und das, obwohl wieder die beiden Agenten dabei waren, die schon den Giftmordanschlag auf Sergei Skripal in Salisbury versemmelt haben. Dazu habe ich einen Filmtipp. Schauen Sie sich auf YouTube das Russia Today Interview mit Alexander Mishkin und Anatoly Tschepiga an, den beiden dümmsten Geheimagenten der Welt. Unter falschem Namen und Verzicht auf jegliche schauspielerische Bemühungen erzählen sie uns darin, warum sie nur als Touristen in Salisbury waren und wie hoch dort die Kirchturmspitze ist. Großes Comedy-Gruselkino, das zeigt, wie nahe das abgrundtief Böse und das abgrundtief Blöde beieinander liegen können. Unsere Regierung ist mit Kritik an Putin auffällig zurückhaltend. Vielleicht, weil sie darauf hofft, ihm noch ganz viel vom Impfstoff Sputnik V abkaufen zu dürfen. Der gilt ja als eher umstritten. Aber ich möchte auch zu diesem Thema einen konstruktiven Vorschlag machen. Ich wäre dafür, dass sich alle QAnon, Plandemie und Bevölkerungsaustauschgläubigen mit Sputnik V impfen lassen. Da ist garantiert kein Bill Gates Chip drinnen und von Putin können sie sich auch ohne Chip im Impfserum weiterhin fernsteuern lassen. Definitiv weniger bedenklich als Sputnik V ist das, was ich heute im Glas habe. Da weiß man nämlich hundertprozentig sicher, was wirklich drin ist, nämlich 100% Blaufränkisch. Konkret einer der besten Sortenvertreter, den Österreich zu bieten hat, der Marienthal 18 vom Weingut Ernst Triebaumer aus Rust. Das geht nur anders, aber sicher nicht besser. Prost! Kein Zweifel, eine österreichische Weinlegende, um deren Reputation muss man sich keine Sorgen machen. Ganz anders schaut da die Situation bei der OMV aus. Dazu kann mir mein heutiger Gesprächspartner sicher genaueres erzählen. Es ist der Chefredakteur von Dossier, Florian Skrabal. Grüß dich, Florian.
Hallo, Florian.
Florian, ein bizarrer Höhepunkt an Chuzpe in der Klage der OMV gegen Dossier ist der Umstand, dass darin ein von der OMV erlittener Reputationsschaden nicht nur behauptet, sondern auch beziffert wird. Und zwar 660.000 Euro. Um diese Summe hätte die OMV nämlich Inserate schalten müssen, um ihre Reputation wieder gut zu machen. Für mich eine faszinierende Logik. Was sagst du dazu?
Ja, das ist tatsächlich bizarr. Also als die Klage bei uns eingetroffen ist, haben wir das natürlich auch unserer Medienanwältin Maria Windhager weitergeleitet und ihre erste Reaktion war, in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn hat sie so etwas noch nicht erlebt, weil die OMV ursprünglich in dem ersten Klagschreiben einen immateriellen Schaden angekündigt hat oder geltend machen wollte. Und diesen immateriellen Schaden hat sie mittlerweile quasi in einen materiellen Schaden umgewandelt. Und hier wird einfach behauptet, dass unsere Berichterstattung die OMV dazu gezwungen hat, Inserate zu schalten, eine nicht geplante Inseratenkampagne zu fahren, was echt bizarr ist, weil wir eigentlich bis Oktober, wo unsere Berichterstattung erschienen ist, erst einmal zu dem Borealis-Deal veröffentlicht haben und diese Fragen, die wir in der Berichterstattung auch aufgeworfen haben, sind ja seit Frühling 2020, also seit Abschluss des Deals eigentlich, berichten Kurier, Standard, andere Medien immer wieder darüber. Es gibt parlamentarische Anfragen dazu und das Dossier, die Dossierberichterstattung soll jetzt dafür verantwortlich sein, dass hier ein Schaden entstanden ist.
An sich hat sie den Zeitungsmarkt belegt, oder nicht? Dadurch quasi. Könnt jetzt irgendwie in den Zeitungen dann wieder was zurückholen, ne?
Ja, Rentabilität oder so könnte man das. Das wäre ein neues Geschäftsmodell für Dossier, ja.
Schon. Na, bei euch gibt's ja keine Inserate, ne? Wäre es dann nicht überlegenswert, eine Ausnahme zu machen und der OMV anzubieten, ihr könnt bei uns ein Inserat schalten und damit einmal wirklich was für eure Reputation tun?
Ja, das könnte man sich überlegen. Wir würden halt von der OMV uns dann auch das Recht abverlangen, dass wir das Inserat selbst gestalten dürfen, um da die richtigen Botschaften zu vermitteln. Aber dann könnte man drüber reden, also mal sehen. Aber ich glaube, dazu wird sich die OMV nicht überreden lassen.
Na, schauen wir. Wir reden mal, worum es geht. Die OMV durfte beim Kauf eines Aktienpaketes der Plastikfirma Borealis dem Mubadala Staatsfonds von Abu Dhabi zu viel bezahlen. Haben, nämlich 1 Milliarde Euro zu viel. Wie konnte das passieren?
Tja, wie das passieren konnte, wissen wir noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass hier dieser Verdacht im Raum steht, dass zu viel bezahlt wurde. Fakt ist, die OMV ist ein teilstaatliches Unternehmen. Das heißt, dadurch ist das öffentliche Interesse natürlich noch einmal gesteigert. Fakt ist auch, Mubadala, der Abu Dhabi Staatsfonds, ist OMV-Eigentümer und war oder ist auch Eigentümer der Borealis. Das heißt, hier wurde ein Geschäft abgeschlossen. Übrigens die größte Industrietransaktion oder das größte Industriegeschäft, das es je in der Geschichte der Zweiten Republik gegeben hat. Also da wow. Sind ja wirklich große Summen. 4,1 Milliarden, glaube ich, hat der Deal dann ausgemacht. Und die Frage ist quasi nach dem Zeitpunkt auch. Der Deal wurde am 12. März 2020, also kurz vor dem ersten Lockdown in Österreich auch, aber es hat sich schon die Corona-Pandemie abgezeichnet, wurde dieser Deal abgeschlossen. Und die Frage, die sich stellt, ist quasi, ob es hier nicht besser gewesen wäre, zu warten, beziehungsweise auch, es fehlt in dem Kaufvertrag eine wichtige Klausel, eine sogenannte MAC-Klausel. Das MAC steht für MAC, Material Adverse Change heißt das. Das wird in Kaufverträge bei großen Transaktionen hineingenommen, weil solche Transaktionen dauern ja dann auch einige Monate oder Jahre, bis sie unter Dach und Fach gebracht werden. Und wenn sich in dieser Übergangszeit etwas durch äußere Umstände am Kaufpreis verändert, Klammer auf, vielleicht ist die Pandemie und dadurch auch ein Verfall des Ölpreises, Klammer zu, so ein Umstand, dann kann quasi der Käufer oder die Käuferin nachverhandeln. In diesem Kaufvertrag fehlt so eine MAC-Klausel. Das haben wir thematisiert. Und wir haben auch thematisiert, dass der Aufsichtsrat, der natürlich so einer großen Transaktion auch zustimmen muss, sehr spät beziehungsweise erst überrumpelt wurde mit Informationen, die noch im Februar quasi dem Vorstand und dem Aufsichtsrat übermittelt wurden. Das sind so die Rahmenbedingungen. Dann gibt es eine Information, die interessanterweise die OMV in der Klage gegen uns nie angegriffen hat, nämlich der Kollege Ashwin Sankolkar, der ja bei uns bei Dossier diese OMV-Geschichten recherchiert, der sehr umtriebig ist und der hat eine E-Mail aufgetrieben, aus der hervorgeht, dass am 11. März, also am Tag vor der Kaufvertragsunterzeichnung, die Borealis Controller an die OMV eine Information geschickt haben, dass sie ihre Gewinnerwartungen aufgrund dieser Pandemie für das Jahr 2020 zurückfahren. Und diese Information dürfte es quasi nicht mehr in den Aufsichtsrat geschafft haben. Und auch hier, das ist so eine Information, die Ashwin Sankolkar eben durch Recherchen besorgen konnte. Und interessanterweise unterscheidet sich unsere Berichterstattung in diesem Punkt von der bisherigen oder davor geleisteten Berichterstattung anderer Medien. Und interessanterweise ist dieser Punkt nicht angegriffen von der OMV, sondern eben die anderen Punkte, die ich schon eingangs gesagt habe.
Ja, andere Medien berichten tatsächlich anders. Ich habe da die heutige Kronenzeitung vor mir liegen. Da steht Überschrift, der Kauf von Borealis wird für die OMV zum Goldgriff. Hat das vielleicht mit dem Reputationsmanagement der OMV zu tun, dass sie da investieren mussten wieder?
Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Es gibt leider in Österreich die Boulevardlandschaft, wo man durch Inseratenschaltungen sich auch wohlwollende Berichterstattung kaufen kann. Wir haben das schon einmal bewiesen, jetzt nicht bei der Kronenzeitung, aber bei der Tageszeitung Österreich. Hier kann man sich durch Inseratengelder tatsächlich Berichterstattung kaufen. Mit Journalismus hat das natürlich dann nichts mehr zu tun. Es ist dann quasi Werbung, die ausschaut wie Journalismus, aber nicht Journalismus ist. Also das ist grundsätzlich im Boulevard in Österreich, würde ich das nicht ausschließen, dass durch Inserateschaltungen dann auch wohlgesonnene oder ja mal ein guter Artikel erscheint, wobei unter Anführungszeichen Artikel, es ist ja wie eine Werbeeinschaltung.
Ja, darüber möchte ich noch extra mit dir reden. Jetzt hätte ich einfach nur die ganz naive Frage, 1 Milliarde Euro zu viel zahlen für was? Ist für mich irgendwie schwer vorstellbar, dass man sagt, man rundet auf, man gibt ein bisschen ein Trinkgeld, man sagt, okay, für einen Fahrer noch was dazu. Aber warum zahlt man 1 Milliarde Euro zu viel?
Also, das kann ich dir leider nicht beantworten. Diese Frage müsste man eigentlich dem OMV-Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele stellen, beziehungsweise den gesamten OMV-Vorstand. Und das sind ja genau diese Fragen, die ja auch die Opposition, die NEOS, die SPÖ im Parlament ja auch an zum Beispiel den Finanzminister stellen. Das heißt, hier stellt sich die Frage eigentlich an die Verantwortlichen bei der OMV und bei der Aufsicht oder bei den Eigentümervertreterinnen und Vertretern, also auch an die Republik Österreich. Ich kann die Frage, warum man das macht, ich kann es nicht beantworten.
Ja, ich sitze und rätsle darüber. Ich habe schon gemutmaßt, vielleicht ist es Wohltätigkeit. Ich meine, Mubadala erhält 5% von Ferrari. Und die hatten eine ganz schlechte Saison in der Formel 1, nur Platz 6 in der Konstrukteurswertung, kein einziger Sieg. Also, dass sie vielleicht da irgendwas, ja, die brauchen ein Trostpflaster oder so. Aber es bleibt sehr, sehr rätselhaft. Aber der Herr Seele hat dazu noch nie irgendwie Stellung genommen, oder? Habe ich das versäumt?
Nein, nicht, dass ich jetzt wüsste. Aber ich kenne jetzt quasi auch nicht alle Börsenzeitschriften oder Industriemagazine oder wie auch immer. Ich kann es jetzt nicht zu 100% ausschließen.
Aber sagt, zu euren Vorwürfen hat er nicht Stellung genommen. Ihr habt sie nur versucht zu erreichen immer wieder. Und
das ist ja auch das Interessante. Das geht auch aus der Klagschrift von der OMV hervor, wo gesagt wurde, die OMV hätte uns mehrfach darauf hingewiesen, dass was an der Berichterstattung nicht stimmen würde. Das Interessante ist, da wurde mit der OMV, hat Ashwin Sankalka Off-Records-Gespräche geführt. Da wurde ihm die gewisse Dinge beschrieben, wo er nicht daraus zitieren durfte. Und die offiziellen Stellungnahmen dazu waren eigentlich immer nur so ein allgemeines in Abrede stellen, das stimmt nicht, der Berichterstattung stimmt nicht, etc. Uns gegenüber, also uns hat Rainer Seele noch kein Interview gegeben, wir haben noch quasi keine konkreten Antworten auf konkrete Fragen bekommen. Und da ist man nicht dazu bereit, quasi sich hier zu uns gegenüber zu erläutern.
Na gut, das Problem Reputationsschaden dürfte sich bei der OMV ja auch in seiner Person manifestieren. Rainer Seele hat ja diverse andere Probleme auch, ihm wird unter anderem Doppelmoral vorgeworfen und enorme Spesen. Worum geht's da?
Na, so hat eigentlich die Berichterstattung zur OMV begonnen im vorigen Jahr. Da haben wir noch gar nicht uns so sehr mit der Borealis beschäftigt und dieser Transaktion oder dem Deal, sondern da hat Kollege Ashwin sich die Spesen und Projekte vom Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele angesehen und hat dann eben herausgefunden, dass die OMV seit Jahren Zenit St. Petersburg zum Beispiel, einen russischen Fußballverein, der Gazprom-Verein ist, Gazprom ist wiederum Geschäftspartner der OMV und die OMV hatte natürlich auch Ambitionen in Russland und dass hier dieser Fußballverein seit Jahren gesponsert wird. In Österreich hat man davon nie was mitbekommen und Ashwin hat auch herausgefunden, dass Rainer Seele offensichtlich sehr viel Geld für Reisen im Privatjet ausgeben dürfte und das ist nicht unbedingt die klimafreundlichste, aber auch nicht unbedingt die sparsamste Art zu reisen. So hat eigentlich unser Interesse mit der OMV begonnen.
Ja, Klima.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Freundlichkeit ist überhaupt auch ein zweites Thema. Es gibt ja noch einen weiteren mutmaßlichen OMV-Skandal, über den ihr berichtet habt. Ihr habt auch über die Bespitzelung von Umweltaktivisten geschrieben. Was weiß man da mittlerweile?
Ja, man weiß mittlerweile, dass es offensichtlich Verträge zwischen OMV und Sicherheitsfirmen gibt. Es gibt zwei Sicherheitsfirmen namens Weland und Thompson Clark. Das sind so Investigativfirmen, die zum Teil sogar aus dem Geheimdienstmilieu entstanden sind, von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern gegründet worden sind und die für Unternehmen gewisse Überwachungs- und Beobachtungsaufgaben übernehmen. Und hier haben wir herausgefunden, dass offensichtlich es OMV-interne E-Mails gibt, aus denen hervorgeht, dass Thompson und Clark und Weland quasi auch eingesetzt wurden, um in Österreich Greenpeace Greenpeace und die Fridays for Future Bewegung quasi zu beobachten und zu überwachen. Und das haben wir veröffentlicht und einige Tage später, ein, zwei Tage später, kamen ähnliche Berichte aus Neuseeland, wo die OMV, was man auch in Österreich nicht weiß, die OMV ist in Neuseeland oder vor den Küsten Neuseelands quasi sehr aktiv, um nach Öl zu bohren. Und auch dort wurde Thompson und Clark beauftragt, um sogar Demonstrationen von Schulkindern zu beobachten und zu monitoren. Und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Neuseeland erst vor kurzem, also vor ein paar Tagen, auch das aufgezeigt und aufgedeckt.
Mittlerweile weiß man auch, dass die OMV auch ihre eigenen Mitarbeiter überwacht?
Genau, also die OMV hat echt eine Obsession mit Überwachung oder Kontrolle. Aufgrund der Berichterstattung, nicht nur unserer, aber wahrscheinlich aufgrund überhaupt der Berichterstattung, weil alle Medien quasi versuchen, natürlich Gesprächspartnerinnen und Partner zu finden aus dem OMV-Umfeld und aus der OMV selbst. Und offensichtlich hat dort vor einigen Monaten eine Maulwurfssuche begonnen, um herauszufinden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Medien sprechen, wer die Leaks sind. Und da wurde auch bekannt, dass quasi die Diensthandys und die dienstlichen E-Mails angesehen wurden und dann so ein Rufnummernabgleich durchgeführt wurde, um zu sehen, quasi wer hat mit wem gesprochen, quasi wer könnte hier das Leak sein, der ihn von internen nach außen bringt.
Sehr, sehr spannend. Weil ich vorher gesprochen habe vom personalisierten Reputationsschaden. Das erschütterndste Beispiel für einen zu viel Fleisch gewordenen Reputationsschaden im österreichischen Journalismus ist Wolfgang Fellner. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. Dossier hat das in einer Reportage im Magazin Wie Korruption Österreich prägt mit folgenden Worten zusammengefasst. Verstöße gegen das Mediengesetz, Ausverkauf des eigenen Journalismus für Anzeigenkunden, Stichwort Schleichwerbung, Drohungen, die Art der Berichterstattung seiner Medien von der Höhe der Inseratenschaltungen abhängig zu machen oder schlicht negative Berichte, die mitunter erfunden seien, um Druck zu machen. Fellner ist einer der korruptesten Medienmacher der Republik. Ja, das sind eigentlich ziemlich klare Worte. Welche Reaktionen haben Sie ausgelöst?
Ja, ich kenne die Worte, ich hab sie geschrieben. Sie haben keine Reaktionen ausgelöst. Also von Wolfgang Fellner selbst kam nichts, es kam hier keine Klage.
Entschuldige, also dabei, aber er hat sich nicht einmal geärgert darüber. Der Fellner preiste seine Produkte immer im Superlativ an. Und dass es ihn nicht gekränkt hat, dass er nur einer der korruptesten Medienmacher sein soll und nicht der. Das muss ich doch normalerweise kränken.
Ja, es kann gut sein. Leider war ich nicht dabei in dem Moment, als er den Artikel gelesen hat. Ich hätte das gerne gesehen und ich hätte dann gerne quasi auch noch der Korrupteste und nicht einer der Korruptesten daraus gemacht. Es ist leider so, dass auch andere Medienmacherinnen und Medienmacher quasi ihre publizistische Macht einsetzen, um ins Rate zu kommen. Also da ist Wolfgang Fellner nicht alleine, aber er ist schon quasi ziemlich gut im Spiel.
Ja, des käuflichen Wortes.
Kann man sagen, ja.
Das sind ja ganz massive Vorwürfe. Das müsste doch eigentlich sonst irgendwie eine Konsequenz haben. Was ist da los? Wird hierzulande Pressefreiheit missverstanden als Erpresserfreiheit?
Naja, es ist leider wirklich, diese Inseratenpraxis in der österreichischen Innenpolitik ist unglaublich und ja, also Erpresserfreiheit, das Problem ist, dass sich Politikerinnen und Politiker in dem Moment, wo sie einmal mitgemacht haben und hier quasi wirklich nur auf Wunsch eines Verlegers öffentliches Geld in Form von Inseraten ausgeben, ja eigentlich mitschuldig machen. Die sitzen dann im selben Boot und danach drüber zu reden, zu sagen, ja, ich bin quasi dazu aufgefordert worden oder sogar erpresst worden, das so zu machen etc. Das kann sich dann eine Politikerin oder ein Politiker, der oder die da mitgemacht hat, nicht leisten, weil sie ja selbst quasi Teil dieser Machenschaft war. Und alle aktiven Politikerinnen und Politiker, die genau hier mitmachen, haben Angst davor, dass Wolfgang Fellner sie runterschreibt. So heißt das in der Branche, das ist der Begriff, jemanden runterschreiben. Und dann wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht und das Interessante ist, es muss diese Mücke gar nicht geben. Also es sind ja der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt und es ist ja durchaus möglich, quasi, dass man einfach so Dinge schreibt und die ja gar nicht den Tatsachen entsprechen müssen. Und das ist die Macht, die Verlegerinnen und Verleger in Österreich haben. Und Herr Fellner ist einer der das wirklich in der Vergangenheit eingesetzt hat, um an Steuergeld zu kommen.
Und da kann man nichts dagegen machen, oder was empfiehlst du?
Naja, ich empfehle quasi wirklich als Wirtschaftstreibender oder als Politikerinnen und Politiker einfach das Rückgrat zu haben und zu sagen nein, und das öffentlich zu machen, das zu thematisieren, wenn das passiert, und sich ja nicht auf so einen Kuhhandel oder auf sowas einzulassen, auf gar keinen Fall. Es können immer zwei dazu, und es haben in der Vergangenheit, ich brauche nur in Erinnerung rufen, die Inseratenaffäre des ehemaligen Bundeskanzlers Werner Faymann, es hat ja eigentlich wirklich zum innenpolitischen, wie sagt man, Spiel dazugehört. Also das war ja wirklich Teil des Spiels, zu sagen, wir schalten da Inserate, dafür kriege ich eine gute Berichterstattung, und das ist salonfähig gemacht worden über die Jahre. Es ist bis heute ein riesiger Schaden, nicht nur in Form von Steuergeld, das da einfach rausgehaut wird, sondern auch, wie die österreichische Medienlandschaft und die hier quasi unterwandert, unterlaufen wird, aufgrund dieser Praktiken.
In eurem letzten Heft habt ihr euch auch mit einem mächtigen Gegner angelegt, nämlich mit Red Bull. Was gab's denn da für Reaktionen?
Ja, interessanterweise bekommen irgendwie von den Betroffenen selbst weniger Reaktionen. Also es gab tatsächlich Menschen aus der Red Bull-Welt, die zum Teil noch aktiv sind oder nicht mehr aktiv sind bei Red Bull, aber zum inneren Kreis gezählt haben, die uns dann geschrieben haben und auch gesagt haben, ja, das stimmt, und gute Berichterstattung. Aber von Herrn Mateschitz oder den aktiven Spitzenmanagerinnen in dem Konzern haben wir nie eine Reaktion bekommen. Weder auf unsere Interviewanfragen noch am Ende unseres journalistischen Prozesses schreiben wir immer Fragen und auch Vorwürfe, die wir im Laufe der Recherche gesammelt haben. Schicken wir diese Vorwürfe und Fragen an das Unternehmen, die Politikerin, wie auch immer, so auch an Red Bull. Und da kam nichts. Wir wurden einfach ignoriert. Es kam nichts, es kam keine Stellungnahme. Ja, das ist natürlich schade, weil ich meine, ein Unternehmen wie Red Bull kommuniziert doch relativ viel und ist selber auch in der Medienlandschaft präsent mit unterschiedlichsten Medien. Und hier einfach nichts zu sagen, ist natürlich ein Weg, den man wählen kann, aber spricht für sich.
Naja, aber vielleicht sollte jetzt auch ein bisschen froh sein, weil es ist eine Verbesserung gegenüber früher. Einem anderen Journalisten hat ja Mateschitz einst erklärt, solange eine perforierte Kniescheibe in Moskau $500 kostet, werden sie nicht sicher sein. Das hat er bei euch nicht gesagt, ne? Und ihr müsst aufpassen, weil ich habe es mal ausgerechnet, mittlerweile könnte er sich schon 54.400.000 Kniescheiben leisten.
Puh. Da könnte quasi ganz, na, für jede Kniescheibe in Frankreich, oder was, 500 Millionen Einwohner in Frankreich, 60 Millionen, ja, das kommt schon hin.
Da ist eine Dossierredaktion locker dabei.
Unsere gibt's billiger.
Du meinst, unter $500 Kniescheibe?
Ja,
okay. Na, vielleicht sind die Preise da auch so.
Andere Zeiten, ja. Es ist hoch im Kurs. Also ich meine, Journalistinnen und Journalisten in der ganzen Welt und so weiter stehen unter Druck. In dem Moment, wo man wirklich kritisch berichtet, etc., ist das natürlich auch nicht nur der Druck, der durch solche Drohungen entsteht, sondern der Klagsdruck und der wirtschaftliche Druck ist enorm. Und auch dieses Beispiel, natürlich kennen wir das Kniescheibenbeispiel auch. Das ist schon interessant, was das mit dir als Person, der du zu diesem Mann Mateschitzes recherchieren möchtest, am Anfang stehst und recherchierst und denkst, okay, gut, der hat so eine Aussage getroffen. Ich meine, kann dazu sowas fähig sein? Also es hat schon irgendwie so eine Wirkung, auch wenn ich mal selbst denke, na, das wird nie passieren. Aber trotzdem, es arbeitet irgendwo im Kopf noch mit. Also all diese Sachen tun was, auch diese OMV-Klage, das tut genauso etwas, weil genauso wie Dossier hätte man eigentlich für das, was wir berichtet haben, auch alle anderen Medien klagen können, die das berichtet haben etc. Also es sind schon dann so Signale und Botschaften, die wirken, die was machen. Ja, die eigentlich in unserem Fall kritischen Journalismus schwerer möglich machen.
Ich hätte noch eine Ergänzung bitte zu eurem Red Bull-Heft. Ich habe es gelesen, ist sehr, sehr gut gemacht alles. Aber eine Information fehlt mir darin, nämlich ihr habt ja auch geschrieben über den Stratosphärensprung von Felix Baumgartner, dass das der Marketing-Coup des Jahrhunderts war quasi. Was gefehlt hat, diese Zusatzinfo für mich, dass kurze Zeit später ein 57-jähriger Hobby-Fallschirmspringer das Gleiche gemacht hat. Der ist sogar von 2,5 Kilometer höher abgesprungen und das ohne 50 Millionen Euro Budget, ohne weltweite Übertragung, ohne Spezialtraining und auch offensichtlich ohne bleibende Gehirnschäden. Also das hat mir gefällt.
Das ist richtig. Und wir machen auch immer so Blattkritikrunden und wir schauen uns unsere eigenen Berichte dann auch mit zeitlichem Abstand noch einmal an. Und ich habe dieses Kapitel über Fliegen und auch den Stratosphärensprung von Baumgartner geschrieben. Und das ist definitiv ein Fehler, der eigentlich noch fehlt, so eine Pointe zum Schluss zu sagen, ja, und dieses ganze Damm-Damm hat sich 2 Jahre später eigentlich wurde das eingestellt, weil jemand anderer, ein viel älterer Mensch hier dieselbe Leistung erbracht. Wobei nicht dieselbe. Ich meine, es gelten schon noch ein paar Rekorde.
Er ist von höher gesprungen.
Ja, genau, aber er war, glaube ich, nicht ganz so schnell. Also der
Naja, das ist, weil es ein bisschen 2,5 Kilometer weiter oben, da brauchst du länger, bis du unten bist. Das ist relativ logisch. Und vor allem, er hat nachher die Goschen gehalten, dann hat nicht wieder Felix Baumgartner sich in allen Medien gemeldet mit diesen zur Weltwirtschaft und zur Politik und das eigentlich.
Richtig, aber ich meine, das ist ja das, was Red Bull so oft auszeichnet, quasi seine eigenen Geschichten so gut zu erzählen zu können und ein Publikum dafür zu finden.
Also ja, das richtig.
Beim Produkt schon los, Koffein und Zucker.
Wobei manchmal wollen sie gar nichts mehr weitererzählen. Der Mateschitz hat ja auch vorgezeigt, wie schnell es mit einer Recherchplattform wieder vorbei sein kann. Er hat das von ihm gegründete Addendum von einem Tag auf den anderen eingestellt. Angesichts seiner politischen Gesinnung könnte man sagen, es hat ihm keine rechte Freude mehr gemacht. Dossiers zum Glück weder von Mateschitz noch von anderen Sponsoren abhängig und auch nicht von Regierungsinseraten, wie wir erfahren haben. Deshalb habt ihr jetzt eine Initiative gestartet, um die Zukunft von Dossier auch wirtschaftlich abzusichern. Wie schaut das aus?
Dossier gibt es jetzt seit 9 Jahren. Also seit 2012 versuchen wir irgendwie investigativen und Datenjournalismus zu machen und den korrekt zu machen, sauber zu machen. Und da ist die Finanzierung natürlich eines der heikelsten Dinge bei Medien, weil dort, wo die Finanzierung herkommt, ist es immer heikel. Und wir haben von Anfang an bewusst nicht auf Werbung gesetzt und wir haben auch keine Bank oder kein großes Unternehmen oder keine Mäzen im Hintergrund. Obwohl, und das legen wir quasi auch in unserer Red Bull-Nummer offen, obwohl wir es der Herrn Mateschitz auch mal gefragt haben, ob wir einen Termin bei ihm bekommen könnten, um über eine mögliche Finanzierung von Dossier durch Herrn Mateschitz zu reden. Und seine Antwort kam dann relativ schnell über seine persönliche Assistentin. Sie sagte, ja, Herr Mateschitz quasi wird das nicht machen, weil wir würden damit unsere Unabhängigkeit verlieren. Also es ist hier eigentlich, und rückblickend sind alle Beteiligten, glaube ich, froh, dass es so gekommen ist.
Entschuldige, das kann ich insofern nur bestätigen. Auch wir wurden einmal gefragt von Servus TV und da haben wir dann die Frage gestellt, kann es sein, dass die Zielgruppe besteht aus über 70-jährigen Milliardären aus der Getränkebranche? Und das wurde uns bestätigt, dass dem so ist. Haben wir gesagt, ui, mit der Zielgruppe möglicherweise geht sich nicht ganz aus.
Ja, eine kleine Zielgruppe, aber dafür umso betuchter, ja.
Aber was unternimmt sie jetzt konkret, um das abzusichern?
Also wir versuchen seit 9 Jahren irgendwie die Finanzierung von Dossier aufzustellen und haben im Wesentlichen 3 Standbeine entwickelt. Zum einen haben wir ein Mitgliedschaftsmodell. Man kann bei Dossier Mitglied werden. Das ist ein bisschen was wie ein Abo-Modell, nur ein bisschen mehr. Man bekommt nicht nur quasi unsere Inhalte, sondern auch exklusive Rechercheinhalte oder auch Skripten. Unser 2. Standbein ist nämlich unsere Dossier Academy, also unsere Weiterbildungsschiene. Und unser 3. Standbein war bisher Auftragsarbeiten für andere Medien. Also wir haben zum Beispiel mit dem Falter gemeinsam die Buwok-Affäre in einen Comicfilm, in eine Animated Graphic Novel umgesetzt. Wir haben datenjournalistische Projekte mit anderen Medien gemacht. Wir haben sogar mit Servus TV damals eine TV-Doku gemacht vor x Jahren. Und zuletzt hatten wir quasi gemeinsam mit Peter Klien oder von Peter Klien und dem ORF einen Auftrag für Peter Klien zu recherchieren. Und nachdem die Sendung Gute Nacht Österreich ja Ende des vergangenen Jahres mal eingestellt bzw. auf Eis gelegt wurde, ist uns hier dieses 3. Standbein weggebrochen. Und das hat natürlich jetzt einmal ein großes Loch in die Bücher gerissen. Und wir haben uns gedacht, okay, nachdem unser Credo ja ohnehin ist, von 1 Million Menschen 1 Euro zu bekommen, das heißt auf Mitgliedschaften und auf die Menschen zu setzen, gehen wir jetzt in die Offensive und starten ein Crowdfunding, um die Sicherheit von Dossier zu gewährleisten. Vor 10 Tagen haben wir begonnen mit der Crowdfunding-Kampagne und wollten 1.000 Mitglieder mehr erreichen. Mittlerweile haben wir 2.400 Mitglieder dazu gewonnen. Also es ist schon irgendwie, es ist sensationell. Davon quasi hätte niemand sich träumen lassen.
Wie lange läuft die Crowdfunding-Kampagne noch?
Die läuft jetzt bis 1. Mai noch, also noch eine Woche. nachdem wir unser Ziel 1000 mehr Mitglieder am ersten Tag des Crowdfundings erreicht haben, haben wir umplanen müssen und haben gesagt, okay, gut, was machen wir jetzt? Und wir denken dann immer so darüber nach, okay, gut, ist das jetzt vermessen, noch einmal nach mehr zu fragen? Nein, weil wir glauben, dass viele Menschen in Österreich noch gar nicht wissen, dass es Dossier gibt, und diese Menschen wollen wir erreichen, um diese Menschen von dem Journalismus, den wir machen, zu überzeugen und so quasi letztlich nur eigentlich von den Menschen abhängig zu sein. Weil ich glaube, das ist die Idealform von journalistischer Finanzierung, so viele Menschen zu haben, die bereit sind, für diesen Journalismus zu bezahlen, weil dann braucht es keine Diskussionen über Inserate, dann braucht man nicht quasi sich auf Firmen einlassen, wo dann unter Umständen in den Raum gestellt wird, ein Inseratenbudget zu streichen, wie auch immer, sondern es geht darum, eigentlich die Menschen zu überzeugen und das immer wieder. Das ist natürlich die große Herausforderung, dass du nicht nur mit einem Heft dein Publikum ansprechen musst, sondern eigentlich immer wieder. Und das macht die Arbeit im Endeffekt schwierig, aber auch sehr spannend.
Und dass man sich auch vor Einschüchterungsklagen weniger fürchten muss.
Ja, genau. Das ist schon ein Punkt. Das, was man bei dem, natürlich sollten wir diese Klage, dieses Verfahren gegen die OMV gewinnen. Natürlich würde die OMV hier die Klage selbst bezahlen müssen und die Gerichtskosten bezahlen müssen. Aber unsere juristische Beratung und unsere quasi interne Beschäftigung, dass jetzt zwei Redaktionsmitglieder sich mit dieser OMV-Klage auch beschäftigen müssen, das wird natürlich nicht abgegolten, und da braucht man doch einen langen finanziellen Atem, dass man sich das leisten kann und auch dagegen hält und nicht einfach klein beigibt. Und für die OMV ist so eine Klage natürlich, das zahlen die aus der Portokasse. Also das ist für einen Milliardenkonzern nichts. Und
ja, vor allem wir dürfen ja mitzahlen, das ist ja teilstaatlich.
Ist teilstaatlich, ja genau. Also es ist dann im Endeffekt quasi, letztlich ist es eine Entscheidung vom Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele, das zu machen. Mir ist es wirklich nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum man diesen Weg wählt, weil normalerweise ist es ja so, dass bevor geklagt wird, ja noch einmal ein Anwaltsschreiben aufgesetzt wird, wo man sagt, okay, lieber OMV-Anwalt, schreibt den Dossiers einen bösen Brief, wenn ihr das quasi nicht ändert oder dort ist der Fehler etc., dann werden wir euch klagen. Das ist ja, so kenne ich das eigentlich. Und dieser Schritt wurde übersprungen, sondern es wurde gleich geklagt. Grundsätzlich haben wir schon den Anspruch in unserem Journalismus zu sagen, wenn wir Fehler machen, ja, dann korrigieren wir sie und dann stehen wir auch zu den Fehlern. Nur ich sehe jetzt bis jetzt nicht quasi, wo der Fehler gewesen sein soll, den man hätte korrigieren können, sollen, müssen. Und deswegen kommt auch ein Vergleich für uns nicht in Frage in dem Fall oder irgendwas, weil es mir nicht erschließt. Unsere Anwälte nicht und der Redaktion nicht, ja.
Ja, schön, dass ich das als Steuerzahler mitzahlen darf seitens der MV, denke ich mir gerade. Macht mich gerade ein bisschen locker. Na gut, trotzdem alles Gute für eure Crowdfunding-Kampagne, lieber Florian, auch für eure weiteren journalistischen Projekte. Es gilt wieder mal, möge die Übung gelingen. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, danke dir.
Das war die 35. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, finden, dass kritischer Journalismus sich weiterhin gegen Einschüchterungsversuche wehren können soll, unterstützen Sie bitte Dossier. Aber auch bei Falter und Standard ist das kein Fehler. Meinetwegen sogar beim Profil, und sei es nur für den Rainer Nikowitz. Der wird übrigens nächste Woche mein Gesprächspartner sein. Sollten bis dahin wieder neue Chat-Protokolle auftauchen, glauben Sie bitte nicht, er hätte sie geschrieben. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schäuber.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.